weiter Plates Text über den Staat vorstellen möchte und einiges vorlesen möchte, dann wiederum, weil ich davon ausgehe, dass Sie den Text wahrscheinlich nicht auswendig kennen und es sinnvoll ist, auch einige Stellen vorzulesen. Heute wird dieses Seminar ein bisschen kürzer ausfallen, weil ich noch ein ärztliches Termin habe, den ich wahrnehmen soll. Und deswegen mache ich das heute ein bisschen kürzer. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie man die Sonne entdeckt, ja, nicht wahr? Die Sonne der Vernunft. Und zwar anhand des siebten Buches dieses Dialogs, ja, was praktisch ein Monolog ist, ja, oder eine leere Darstellung ist. In diesem siebten Buch haben wir das Höllengleichnis gelesen, wie eben, wo beschrieben wird, wie eben die Bevölkerung der Erde nicht wahr in einer Hölle lebt und dadurch den Philosophen gezwungen wird, umzukehren, aus dieser Hölle rauszugehen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und dann diejenigen, die das tatsächlich tun, um zurückkehren und die Wahrheit erkennen und Fähigkeit erwerben, doch die Dinge so zu erkennen, wie sie sind und nicht die Schatten der Dinge, dass sie da praktisch keinen Nutzen davon bekommen, ja, nicht wahr? Sondern vielmehr umgebracht werden von diesen Erdebewohnern, Höllenbewohnern, die ja praktisch ihnen vorwerfen, dass sie sich zwar in der Welt der Wahrheit gut auskennen vielleicht, aber nicht in der irdischen Welt. Ja? Und so praktisch für das Leben, wie es ist, inkompetent sind. Ja? Das ist nicht wahr ein typischer intuitioneller Vorwurf an einen Philosophen, den man oft hört, in der Form, es ist gut in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Ja? Nicht wahr? Oder ich bin mit allem einverstanden, was Sie sagen, aber Ihr Leben ist es ganz anders. Wobei es relativ schwierig zu erklären ist, wie eigentlich anders, in welchem Sinne eigentlich anders. Und damit beschäftigt sich eigentlich der erste Teil, das erste Buch des dieses Textes, nämlich, und ich komme sozusagen zum Anfang dann, vom Start, nämlich der Dialog beginnt auf einer sehr für einen Leser der sokratischen Texte, sozusagen der platonischen sokratischen Texte, Dialoge von Plato, kommt sehr vertraut vor. Sokrates beginnt mit seinen mit anderen Dialogteilnehmern, Schüler kann man nicht sagen, Kollegen, schönen Kollegen, ja nicht wahr, die Frage zu diskutieren, die er immer diskutiert, ja nicht wahr, das ist die Frage, was ist Gerechtigkeit, ja, was ist die Gerechtigkeit, was bedeutet es, gerecht zu handeln? Und dieser Dialog entwickelt sich mehr oder weniger auf gewohnten Bahnen. Ja? Das heißt, es findet sich immer jemand, der etwas sagt, was eben diese Lebensweisheit, wie sie herrscht, wiedergibt. Glaukon diesmal sagt, das größte Gut für den Menschen ist, einem anderen Unrecht zu tun und nicht dafür bestraft zu werden. Ja, also wenn ich zum Beispiel einem anderen alles nehmen kann, sein Land und sein Eigentum und alles das Schöne, und Wertvolle, was er besitzt, und kann das dann auch benutzen und erleide keine Strafe, dann ist es das Beste, was mir passieren kann. Ja? Und das ist im Grunde eine Haltung, die wir immer wieder auch in der Philosophie der Neuzeit, nicht wahr, als eine antiplatonische kennenlernen können, beginnt mit Hobbes ja, nicht wahr, am Anfang seine Lehre über den Staat, beginnt eben mit dieser Figur, ja, nicht wahr, dass das Leben ist der Kampf zwischen allen Menschen um alle Güter. Das ist im Grunde, was wir wollen alles haben. Wir wollen alles haben aus einem sehr einfachen Grund, ja, weil wir alles sehen, alles erkennen können. Ja. Die Tiere haben nicht den Wunsch, das Ganze anzueignen, das Ganze zu appropriieren und zu eigen zu machen. Ja. Weil Tiere, sie sehen nur das, was ihre Umwelt, unmittelbare Umwelt, ihnen zu sehen bittet. Ja, nicht wahr? Sie haben nicht diesen absoluten, totalen, überbordenden, exzessiven Wunsch nach dem Besitz des Ganzen. Und deswegen sind die Tiere relativ friedlich. Ja? Sie sind nicht ganz friedlich, ja? Sie kämpfen ja auch. Aber sie kämpfen irgendwie nicht bis zuletzt, ja? Nicht im absoluten Sinne, sondern bis zu einem gewissen Grad. Ja, dann werden sie beruhigt. Ja. Also sie haben gegessen und sie haben ihre sexuellen Partner bekommen und was auch immer. Und da sind sie irgendwie friedlich. Ja, da sind sie beruhigt. Aber der Mensch, der get no satisfaction. Ja, wir wissen das. Er get no satisfaction, weil der Mensch immer weiter sehen kann. Ja? Das Horizont ist unendlich. Der Mensch kann immer weiter sehen, er kann weiter erkennen, er kann weiter begreifen, er kann weiter das tun. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Mensch intellektuell oder geistig oder wie auch immer, seelisch, ja, das kommt darauf an, wie wir diese Fähigkeit bezeichnen, entsprechend unserer philosophischen Ausrichtung, auf jeden Fall der Mensch appropriiert Dinge auf einer Ebene, die potenziell eine unendliche ist. Ja. Es ist immer schon jede Wissenschaft und Kunst und Religion ist immer schon ins Besitznahme. Ja. Es ist immer schon eine Appropriation. Schon dadurch, dass wir etwas gesehen haben und verstanden haben, was es ist, ja, haben wir das schon sozusagen geistig appropriiert. Es fehlt also, dass wir das tatsächlich besitzen. Ja? Der Mensch lebt ständig in dieser Kluft zwischen einer ideellen Appropriation des Ganzen, ideelle Insbesitznahme des Ganzen und der Grenze seines Körpers. Und das führt zu einem Krieg und zu einer Anstrengung, zu einem Anspruch auf den Besitz und Genuss. Und dieser Anspruch hat keine Grenzen. Ja, Anspruch hat keine Grenzen wie bei den Tieren, weil die menschliche Erkenntnis, die menschliche Intelligenz a priori keine Grenzen hat. Ja, man kann da weitergehen. Und indem man immer weitergehen kann in seiner Erkenntnis des Ganzen, kann man immer weitergehen in seinem Anspruch auf das Ganze. Das führt dazu, dass die Konflikte zwischen den Menschen im Unterschied zu Konflikten zwischen den Tieren und so weiter generell nicht beendet oder befriedigt werden können. Ja? Der Kampf ist der grundsätzlich ein ewiger Kampf und ein unendlicher Kampf. Die einzige Möglichkeit, diesen Kampf zu beenden und zu einer friedlichen Lösung zu kommen, ist eine Kraft zu schaffen, die eine außermenschliche wäre und die alle Menschen gleichermaßen unterdrücken würde. Ja, und das ist der Staat. Ja. Das ist der Ratio für den Stellen des Staates und des Rechtes ja, nach Hobbes. Ja. Man schafft einen Leviathan, ja. Man schafft eine Kraft, eine unmenschliche Kraft. Der Staat ist unmenschlich, etwas, was über den Menschen und seine Wünsche, sein Begehren steht. Aber eine Kraft, die alle gleichermaßen unterdrückt. Ja. Wenn man diese, eine solche Kraft schafft, dann kann man hoffen, dass diese Kraft so etwas wie einen Frieden, vielleicht sogar einen ewigen Frieden, durch diese gleichmäßige Unterdrückung von allen herbeiführt. Die Frage ist bei dieser Überlegung, und ich komme ja gleich auf Platte zurück, um zu klären, ja, wo die Schwierigkeiten auftauchen, die Platte immer schon gesehen hat und Hobbes irgendwie übersprungen hat. Die Frage ist, wie sozusagen ist es möglich, so etwas wie den ersten Schritt zu tun? Ja. Fast alle Denker wie Hobbes oder Rousseau oder auch Nietzsche ja, in seiner blonden Bestie schaffen so etwas wie eine Figur einer ersten absoluten Unterdrückung. Ja, nicht wahr? So wie die blonde Bestie ist so schrecklich, dass alle gleich Angstfeuer bekommen. Ja? Und diese Angst ja, nicht wahr, produziert so etwas wie eine absolute Macht oder absoluten Staat. Oder das Gewissen, ja, oder die Moral oder was auch immer, was dann über den Menschen gestellt wird und ihm zügelt. Die gleichen Figuren findet man im Grunde bei Hobbes und bei Rousseau in einer anderen Form. Das heißt, die Menschen müssen richtig erschrocken werden, richtig in Angst versetzt werden, richtig unterdrückt werden, dann werden sie die Fähigkeit bekommen, friedlich zu werden. Ja? Durch diese Angst. Na gut, aber wie ist es mit der blonden Bestie dann? Ja? Wie ist es mit diesem Subjekt des Unterdrückens? Ja? Also da ist die Schwierigkeit. Da ist die Schwierigkeit, die unmittelbar auftaucht an dieser Stelle bei Platon. Also nämlich, wie gesagt, der Dialog beginnt mit der üblichen Prozedere, dass jemand kommt und so etwas Lebensweisheitliches sagt. Und da sagt Glaukmann auch weiter, das größte Glück also ist, alles zu bekommen und nicht dafür zu zahlen. Und das größte Unglück ist, wenn einem alles genommen wird, er kann das aber auch nicht rächen. Und dass das Recht und der Staat und so ist eine gewisse mittlere Ebene. Etwas zwischen absolutem Glück und absolutem Unglück. Ja? Durch das Recht wird eine Situation geschaffen, die Einführung der Staatsgewalt und das Recht, wird eine Situation geschaffen, bei der wir nicht alles verlieren können, nicht alles genommen werden, ohne dass derjenige, der das tut, zumindest tendenziell, potenziell bestraft wird. Das heißt, wir verlieren zwar vielleicht irgendetwas, aber wir haben sozusagen, unser Rachegefühl ist zumindest durch das Recht, durch den Staat, gewährleistet, die Rache wird gewährleistet und auch eine gewisse Grenze an der Möglichkeit des anderen, uns zu rauben, zu töten und zu vernichten, wird auch gesetzt. Ja? Das ist, sagt Glaukon, und da sagt er auch, im Grunde stimmt dem Platon sowas zu, Das ist die allgemeine Vorstellung dessen, was der Staat ist. Ja. Der Staat ist ein Ausgleich zwischen einem, der alles haben will und kann, anderen, der alles verlieren, Angst hat, alles zu verlieren. Und zwar eine solche Vermittlung, die auf der einen Seite diese Lust, alles zu bekommen, dieser Anspruch, alles zu bekommen, mindert, auf der anderen Seite ein bisschen von der Angst wegnimmt. Ja. Dass die Menschen nicht so ängstlich sind und gleichzeitig aber nicht so unvertrauen. Ja. Das schafft einen Ausgleich. Nun, das ist der Staat, wie er jetzt funktioniert. Ja. Wie es de facto funktioniert. Platon aber sagt, stellt die Frage, und das ist die klassische Frage nach der Beamtenschaft, ja, nach der Beschaffenheit eines Beamten. Wer ist der praktisch derjenige, der diese Ausgleich schafft? Ja, das ist die Frage. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite nur diejenigen haben, die alles wollen, auf der anderen Seite, also die Stärkeren, ja, die Stärkeren, auf der anderen Seite die Schwächeren, aber nur alle diejenigen, die das meiste für sich wollen und das wenigste für die anderen. Wer ist das Subjekt dieses ausgleichenden Handelns? Auch wenn wir so etwas wie ein Recht einführen, auch wenn wir so etwas wie einen Staat einführen, außer wenn wir so etwas wie eine Verfassung einführen, ja, auch wenn wir das ganze System schaffen, eines solchen Ausgleichs und einer solchen rechtlichen Kontrolle unserer Wünsche und unserer Ängste, bleibt noch die Frage offen nach der Exekutive. Das heißt, nach denjenigen der Beschaffenheit, derjenigen, die es fähig sind, diese Gesetze, diese ausgleichenden, kontrollierenden Gesetze durchzusetzen. Die müssen aber dann anders beschaffen werden als alle anderen.
Wenn es jetzt also diese zwei Lager gibt, einmal die Leute, die Angst haben zu verlieren und die Leute, die alles besitzen wollen, und wenn Sachen ihren Lauf lassen würde, das heißt, all die Leute, die alles haben wollen, würden alles in Anspruch nehmen, und zwar von den Leuten, auf die Angst haben zu verlieren, dann hätten die irgendwann ja nichts mehr und hätten somit auch keine Angst mehr, was zu verlieren, weil wer nichts besitzt.
Auch das, das.
Die Angst ist zufrieden, weil sie alles haben.
Nein, ich denke, das widerspricht unserer Erfahrungen. Ja. Zumindest so, wie sie in der Literatur und nicht vor allem in der Geschichte beschrieben worden sind. Es gibt keine Grenze der Unterdrückung. Ja. Die Grenze der Unterdrückung ist ja keine. Das zeigt sehr gut die Lektüre, zum Beispiel der Roman, die sich damit speziell beschäftigen. Ich würde empfehlen Marquis de Sade. Ja. Ja. Justine oder Juliette. Aber auch weiter. Ja. Und da ist es so aufgebaut. Ja. Also Sie Leser denken, das ist schon das Ende. Also weiter geht es nicht mehr. Nein, es ist ein Irrtum. Ja. Es geht noch weiter. Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und wie Sie wissen, dass im ersten Band, eigentlich war, nachdem Justine alles überstanden ist, hat und sozusagen sich irgendwie gerettet hat aus diesem ganzen Torturen, ja, denen sie unterworfen war, sagt sie, na gut, aber die Welt ist doch nicht so verdorben. Ja. Ich meine, die Natur ist nicht so verdorben, wie man so denkt. Und an dem Augenblick trifft sie einen Blitz, ja, und sie stirbt. Das heißt, die Natur hat ihr gezeigt, dass sie verdorben ist. Ja. Und dass es keine Rettung gibt und dass es keine Tortur gibt, die eine definitive wäre. Es geht immer weiter. Es gibt immer nächste Möglichkeit. Und genauso gibt es nächste Möglichkeit im Genuss, ja, nicht wahr? In der Ausbeutung der anderen, in Anhäufung der Reichtümer und so weiter und so fort. Es gibt keine Grenzen. Die Grenzen werden nur von außen gesetzt. Nur von außen. Das heißt, es muss irgendwie die Möglichkeit geschaffen werden, diese Grenzen A intellektuell zu bestimmen. Na gut, dafür gibt es ja diese oder jene politische, theoretische, ich weiß nicht, rechtliche Überlegungen, ja, die ihre Geschichte haben. Das ist aber nicht in erster Linie das, was eigentlich im Unterschied zu dem, was viele denken, es ist nicht das Ziel des sokratischen Dialogs und es ist nicht das Ziel eigentlich dieses Traktates, so etwas zu bestimmen. Also es ist kein interessantes Thema eigentlich für Plato. Plato wird oft in diesem Sinne interpretiert und meistens interpretiert. Aber eigentlich, wenn man genau liest, ja, was der Text aussagt, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ein völlig anderer. Die Frage, die Plato tatsächlich stellt, ist die Frage, wie kann man, nachdem man schon einmal festgestellt hat, was richtig ist und was falsch, ja, angenommen, man hat es irgendwie festgestellt, wie setzt man das durch? Wo bekommt man die Kraft, die Fähigkeit, etwas durchzusetzen, was einen Ausgleich schafft, wenn wir nichts anderes zur Verfügung haben als unsere Wünsche und unsere Ängste? Wer kommt überhaupt diese Kraft? Ja, so im Sinne der Ökonomie der Kräfte, nicht im Sinne der allgemeinen Überlegung, was besser wäre, was schlechter wäre. Sondern wie ist es möglich, das praktisch zu schaffen und durchzusetzen, so etwas wie ein Gesetz, zum Beispiel, das wirklich gilt. Wir wissen, dass es solche Leute gibt. Ja? Das ist zum Beispiel Sheriff aus High Noon, ja, und andere amerikanische Filme. Das ist der Terminator, ja, zum Beispiel, so ein Mann. Ja? Viele andere mehr. Ja? Die kommen in eine Lage, die eine gesetzlose ist. Eine Lage, in der verschiedene Banden sich bekämpfen, Frauen entführen, ja, ich war, die Leute umbringen und so. Glorreiche Sieben. Die kommen ja und etablieren ein Gesetz. So, dass irgendwann wieder alles geregelt ist. Ja, und die Leute beginnen ihren Geschäften nachzugehen, ohne zu viel zu wünschen und zu viel Angst zu haben. Oder zu viel Angst haben zu müssen. Das sind rechtschaffende Cowboys, ja, oder rechtschaffende Sheriffs. Ja. Aber wie wird man rechtschaffen? Ja, die kommen aus dem Nirgendwo und reiten auch ins Nirgendwo. Ja. Die kommen irgendwo aus einer anderen Stadt. Und dann ziehen weiter, ja, in eine andere Stadt, wo es immer noch Unordnung herrscht. Ja. Aber wo sind sie hergekommen? Ja, das ist die Frage. Das ist die platonische Frage, das ist die sokratische Frage. Das heißt, wo ist der Ort, von dem das Rechtschaffende und der Rechtschaffende kommt? Ja. Weil wenn wir sagen, dass die Geschichte so ist, dass an allen Orten dieser Gesellschaft, an allen Orten des Lebens und der Erde nur Angst und Begehren herrschen, dann scheint es nicht plausibel zu sein, dass irgendwo dieser Sheriff aufgewachsen ist. Ja? Er muss da irgendwo eine Familie haben. Ja? Ja, so. Also wie schafft man das? Das ist das Thema des Dialogs eigentlich. Das heißt, der Sokrates beginnt, wie er sagt, mit einem Sprung, und das ist sehr, sehr untypisch, ja, für seine Dialoge, dass es charakteristisch nur für diesen einen Dialog, dass er nicht das Gewissen des eigenen, des Einzelnen, das eigene Gewissen oder das Gewissen des Einzelnen inspiziert und dialektisch mit Möglichkeiten der menschlichen Seele und des menschlichen Begehrens und so weiter spielt, sondern dass er sagt an einer Stelle, machen wir einen Sprung und fragen wir uns eben in diesem Sinne, wenn wir ein gutes Ganze haben, wenn wir etwas haben, was im Ganzen gut funktioniert, so wie ein gut funktionierender Staat, dann wie muss derjenige aussehen oder diejenigen aussehen, die diesen Staat in Ordnung halten? Und die heißen dann Wächter, ja, also Beamte, das Ideal des deutschen Beamtes, ja, ich war zum ersten Mal verkündet. Das sind die Wächter. Ja, die Wächter sind diejenigen, die sozusagen beauftragt sind von der Gesellschaft, darum zu kümmern, dass es alles rechtmäßig läuft. Ja, die sind, von ihnen wird also verlangt, dass sie rechtschaffend sind, dass sie wissen, was die Gesetze sind und dass sie die Gesetze tatsächlich anwenden. Denn im ersten Anlauf sagt Plato, dass die Rechtschaffenheit und so weiter ist zum Beispiel auch ein Gut. Ja? Und zwar ein Gut insofern, dass die Leute so etwas respektieren, wie die rechtschaffenden Mitbürger. Ja? Wenn sie wissen, dass diese oder jene gewissenhaft und rechtschaffen sind, dann bringt es denen einen Vorteil, ja, in der Gesellschaft. Dann kann man aber diese Rechtschaffenheit auch simulieren, sagt sofort Glauben und andere. Ja? Das heißt, und das ist absolut wie bei Dessart, ja, nicht wahr? Das heißt, diejenigen, die am meisten verdorben sind, gerade weil sie am meisten verdorben sind, haben auch die meisten Möglichkeiten, sich als Rechtschaffende zu präsentieren. Ja? Die aber, die wirklich rechtschaffend sind, sind eigentlich unfähig, das zu tun und gelten als Nicht-Rechtschaffende und als Verdorbene. Also im Grunde, de facto, sagt Glaukon, ist es so, dass als Rechtschaffendste gelten die Verdorbensten. Weil sie eben Mittel und Möglichkeit haben, viel Geld und Einfluss und so weiter, weil sie eben andere beraubt haben und Eigentümer angehäuft haben und so weiter, richtiges Bild von sich selbst zu schaffen und gesellschaftlich durchzusetzen. Also wenn es so ist, dann funktioniert der Staat im Sinne, in dem wir ihn wollen, eigentlich auch nicht. Ja. Also die Frage ist, wie macht man die Menschen wirklich rechtschaffen? Und interessanterweise das ist für uns als Hochschule für Gestaltung nicht interessant. Ist es eine Frage nach dem Design? Ja? Das ist ein Design. Und zwar ein Menschendesign. Ja? Wie sollen diese Wächter erzogen bzw. gestaltet werden, so dass sie im Endeffekt tüchtige Vertreter des Gesetzes sein können? Und dann sagt Sokrates, nicht wahr, das ist in erster Linie die Aufgabe der Kunst, das zu tun. Also die Kunst und die Künstler sind diejenigen, die Dichter, aber auch sonst die Künstler, sind diejenigen, die Menschen erziehen sollen. Die Menschen erziehen sollen, weil die Menschen werden dadurch erzogen, dass sie Gedichte lesen, dass sie Romane lesen, dass sie Bilder sehen, dass sie diese oder jene Eindrücke aus der Kultur bekommen. Und so werden sie dadurch erzogen. Das heißt, der erste Schritt muss sein, die Künste so zu organisieren, dass sie die richtige Menschen gestalten. Ja? Das heißt, der Künstler, ja, die Kunst ist Design und das höchste Ziel des Designs, der Gestaltungskunst, ja, ist den Mensch, Menschen zu gestalten. Also muss man jetzt die Frage stellen, wie man das tut. Gut. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob die Künstler das gut tun oder schlecht. Und dann die nächsten zwei Bücher sind dieser Analyse gewidmet. Und dann kommt Sokrates zu sehr ungünstigen Schlüssen hinsichtlich dessen, was die Künste seiner Zeit leisten. Er beginnt zum Beispiel mit den Göttern. Er liest Homer und Hesiod und andere. Und was tun diese Götter? Erstens, sie betrügen die Menschen. Sie rächen sich. Sie stiften Kriege an. Sie begehen alle möglichen Übeltaten. Sie verführen die Frauen, ja, in der Nacht. Sie verwandeln sich in Tiere. Ja. Sie bekriegen sich ständig. Sie versuchen sich ständig umzubringen, ja, und so weiter und so fort. Also wir kennen alle diese antiken Mythen, ja, nicht wahr? Das ist alles furchterregend. Und dann sagt Sokrates, so etwas kommt nicht in Frage. Wie kann man einen guten Menschen erziehen, wenn man ständig über die Götter so etwas erzählt? Ja, die Götter müssen doch gut sein. Ja? Sind ewig. Sie haben keine Wünsche. Ja? Sie haben im Grunde kein Begehren. Sie haben ohnehin alles zur Verfügung. Warum zum Beispiel, fragt er sich, sollen sie sich überhaupt wandeln? Wir verändern uns entweder unter dem Einfluss der äußeren Bedingungen. Bedingungen ändern sich und wir ändern auch. Das ist verständlich. Aber Götter sind ewig von äußeren Bedingungen völlig unabhängig. Dann zum Beispiel ändern wir uns, weil wir so eine Entscheidung getroffen haben, uns zu ändern. Das inneren Impuls. Weil wir finden, dass so wie wir früher waren, war es nicht gut. Und jetzt müssen wir anders werden. Aber das ist bei Götter auch nicht möglich. Ja? Weil sie gehen in eine Ewigkeit, in die andere Ewigkeit. Sie können doch nicht sagen, früher war nicht so gut und jetzt bin ich besser geworden. Ja? Irgendwie so etwas über Gott zu sagen, scheint sehr unplausibel zu sein. So, wenn man zum Beispiel liest, dass Zeus sich einmal als Stier zeigt, einmal, ich weiß nicht, als Goldjahr vom Himmel strömt oder was auch immer, da scheint es, sagt er, eine furchtbare Verunstaltung der Wirklichkeit, der göttlichen Wirklichkeit. Da wird Gott als ein billiger Gaukler, ja, nicht wahr, dargestellt, sagt er, der ständig Masken trägt, sich ständig verwandelt und so weiter. Das ist ja absolut unwürdig. Also alles, wo diese Geschichten erzählt werden, das muss alles verboten werden. Also der erste Schritt, sagt Plato, ist, alle Geschichten über Götter zu verbieten und einfach zu vernichten, in denen die Götter dargestellt werden, nicht entsprechen ihrer göttlichen Natur. Weil Menschen und die Götter falsch dargestellt werden, ja, und als nicht rechtschaffen gezeigt werden, ja, was soll man dann von Menschen erwarten? Das bezieht sich auch auf die Helden. Die Helden, wenn man zum Beispiel die Geschichte des Trojanischen Krieges liest, ja, werden immer wieder rasend und verrückt, ja, bringen aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ihre Familie um oder ihre Bekannten, die nichts Schlechtes gemacht haben und so weiter und so fort. Und so fragt man sich, was für Helden sind es ja eigentlich? Ja? Und kann man sagen, sie sind Helden? Und kann man sagen, sie sind Helden, die wirklich für Erziehung der nächsten Generation gut sind? Ja? Wie soll man sich überhaupt selbst nach dem Recht gestalten, ja? Wenn man ständig in der Kindheit und auch später solche Geschichten anhört? Ja? Also sagt er, das muss auch alles verboten werden. Und zwar alles, was das Heroische als gleichzeitig Niederträchtige darstellt. Das heißt, der Mensch muss so erzogen werden, dass er wirklich, also als Wächter, ja, nicht wahr, als Wächter des Gesetzes, dass er wieder wirklich weiß, was es bedeutet, ein Gott zu sein. Ja, eben rechtschaffen, unwandelbar, sich selbst identisch, immer nur das Gute wünschen. Ja. Da gibt es ja zum Beispiel bei Homer so einen Vers, dass der Zeus war so in Rage und so entzürnt, dass der ganze menschliche Geschlecht vernichten wollte. Und da sagt er, Plato, das ist doch absurd. Ja. Ich meine, Zeus ist ein ewiger Gott, ja. Warum soll ich überhaupt die Menschen ernst nehmen? Ja? Ich meine, er kann ihnen zum Beispiel etwas Gutes wünschen, aber Schlechtes nicht. Ja. Es gibt übrigens ein gutes, so eine platonische Geschichte, Ein Tag des Murmeltiers. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Das ist eine Geschichte, die übrigens diese Einsicht so gut bestätigt. Das ist eine Geschichte über einen Menschen, ja, nicht wahr, der immer wieder aufwacht und feststellt, das ist der gleiche Tag. Ja. Und dann am Ende des Tages verlieren alle ihr Gedächtnis, ja, und da kommt er allein, hat dieses Gedächtnis auch behalten. Und so ist er Gott, ja, in Bezug auf alle anderen. Ja. Und er beginnt, sie zunächst einmal zu berauben oder sie zu terrorisieren und so weiter und so fort, indem er diesen Überschuss an Wissen und an Gedächtnis ausnutzt zu seinen Gunsten. Aber irgendwann beginnt er, sie zu lieben und ihnen zu helfen, weil er versteht, dass sozusagen, dass es so eine große Distanz zwischen ihm und anderen herrscht, dass es im Grunde diese Distanz besser dadurch ausgedrückt wird, dass er Gutes tut als das Schlechtes. Ja? Weil das Schlechte bedeutet eine zu große Gemeinsamkeit. Ja? Ich kann dem anderen gegenüber nur schlecht gelaunt sein oder zornig und so weiter, wenn ich ihn als gleichwertig mir vorstelle. Ja? Dann kann ich zum Beispiel irgendwelche negative oder Rachegefühle ihm gegenüber empfinden. Wenn ich aber göttlich mich fühle, das heißt aber unendliche Distanz von der anderen, dann bin ich nur gütig und liebe ihn, ja, weil er einfach zu weit von mir ist. Ja. Ich kann mich mit ihm gar nicht vergleichen. Er kann mich nicht beleidigen. Ja. Das geht über seine Kräfte. Und so kann man sich nicht vorstellen, dass ein Gott, der eben unendlich ist, so von einem Endlichen, das heißt im Grunde unwürdigen Wesen wie der Mensch, ja, so wie eine Ameise, ja, und so, dermaßen beleidigt werden könnte, dass er sie vernichten will. Ja, das ist absolut. Und so beginnt Plato auf sehr ironische Weise, das kann man nachlesen, diese ganzen Mythen zu analysieren, die ganze Tragödie zu analysieren, Komödien der antiken Zeit, des antiken Griechenlands, und stellt ständig fest, dass Götter und Heroen Emotionen, Gefühle, Wünsche, Ängste zugeschrieben werden, die eigentlich ihnen nicht zugeschrieben werden sollen. Das heißt, das Reine der Rechtschaffenheit kommt im Grunde nie zum Ausdruck. Und so im Endeffekt steht die Forderung auf, das alles zu verbieten, diese Inhalte zu verbieten. Und stattdessen nur die Geschichte zu erzählen, die Mythen zu erzählen, die dieses rechtschaffende, ewige, wahre, sich selbst identische zum Inhalt hat, damit diejenigen, die sie lesen, auch fähig werden, diese nachzuahmen. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Nachahmung. Das heißt, die Wächter werden erzogen durch die Nachahmung dessen, was ihnen erzählt wird oder gezeigt wird. Inhaltlich, sagt Sokrates. Aber jetzt kommt die Frage nach der Form. Sagt, gut, mit Inhalt der Kunst ist es klar. Aber wie ist es mit der Form? Was ist die Kunst überhaupt? Was ist die Kunst grundsätzlich? Die Kunst grundsätzlich ist immer schon eine Nachahmung, ist immer schon Mimesis. Das heißt, wenn ich von einem Leser, von einem Betrachter erwarte, dass er ein mimetisches Verhalten zu dem annimmt, was ich tue, und diese Erwartung liegt der ganzen Analyse zugrunde. Ja? Das heißt, ich kann einen anderen Menschen nur in dem Sinne gestalten, dass ich ihm etwas anbiete, zur Betrachtung und zur Lektüre, was er dann nachahmt. Ja? Das heißt, er muss sich mimetisch verhalten in Bezug auf die Kunst, die ich ihm anbiete. Ja, so wie tatsächlich der Fall ist, ja, nicht wahr? Die Massenkultur ist auf diesem mimetischen Verhalten und er spricht übrigens über die Kultur als Massenkultur, ja, in erster Linie. Die Massenkultur ist eine, die auf diese Nachahmung des Zuschauers in Bezug auf das Kunstwerk aufbaut, ja, aufgebaut ist. Die Leute beginnen sich zu kleiden wie Britney Spears, ja, nicht wahr, oder Madonna, beginnen gleich zu reden, ja, wie irgendwelche andere Schauspieler, sich gleich cool zu zeigen oder uncool zu zeigen und was auch immer. Das heißt, die Massenkultur operiert auch in unserer Zeit in dieser Weise. Ja, die Massenkultur und die Kultur insgesamt ist ja so aufgebaut, dass wir im Grunde erst dann ein adäquates Verhältnis als Konsumenten dieser Kultur zu dieser Kultur gewinnen, wenn wir diese Kultur nachahmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Britney Spears Video gesehen habe, ja, nicht wahr, dabei aber immer noch mit bedecktem Bauch herumlaufe, habe ich dieses Kunstwerk, das dieses Video ist, nicht verstanden. Einfach nicht verstanden. Weil zu verstehen bedeutet, mimetisch nachzuahmen. Es ist genauso, wie ich zum Beispiel diesen Tisch gesehen habe. Es ist nur ein Gegenstand in der Welt. Ja. Ich habe keine Existenzverhältnis.
Wer genau sagt das? Dass das Imitieren gleich wie Verstehen ist?
Ja, der Plato sagt, dass der adäquate Verhältnis des Betrachters zum Kunstwerk muss die Nachahmung dieses Kunstwerks sein. Und tatsächlich ist es so. Nur es ist so, dass die Bevölkerung von Athen Heroen und Götter nachahmt, wie sie von Homer und Hesiod dargestellt werden, muss aber nachahmen andere Heroen und Götter, so wie sie noch nicht beschrieben worden sind, aber beschrieben werden müssen. Das heißt, die Nachahmung ist eigentlich ein Verhältnis des Betrachters zum Kunstwerk und als grundsätzliches Verhältnis, und von diesem Verhältnis geht Plato eigentlich aus.
somit ist doch also das bestehende Kunstwerk, dass das alles in sich vereinbart und somit die Individualität des Menschen irgendwie anspricht oder so, ist doch schon geschaffen. Und das ist eine Überlieferung von Gott, der halt eben dann alles ist oder so. Und somit kann man sich selber auch wiederum seinen Weg darin aussuchen.
Naja.
Es gibt ja so viele Angebote an Kunstwerken. Es gibt Britney Spears, es gibt Matrix, es gibt Terminator und jeder sucht sich da seine Sache raus.
Ja. Ah ja.
Und das ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass das eigentlich eben schon sehr immer nur individuelle mimetische Aktionen gibt.
Ah ja. Das ist eine Aussage, die man analysieren soll. Zunächst einmal, wenn Sie Individualität sagen, ja, dann bedeutet es nichts anderes als so etwas wie eine in Ihnen genetisch oder wie auch immer reingelegte Disposition. Ja. Das heißt, was heißt überhaupt die Individualität übrigens? Ja? Es ist nicht ganz die Subjektivität. Ja? Individualität ist sozusagen in Ihrem Körper und in Ihrer Empfindung oder in einem genetischen Code und so weiter, eingeleckte Rezeptivität und was auch immer. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Plato meint. Ja? Weil es wäre dann möglich zu sagen, in diesem Sinne, es wäre auch interessant, das zu untersuchen, aber es wäre möglich zu sagen, dass das Gute im Sinne meiner Fähigkeit, dem Gesetz zu folgen zum Beispiel, dass diese angeboren ist oder nicht angeboren ist. Weil das, was wir jetzt besprechen, wir besprechen jetzt unser Verhältnis zur Moral und unser Verhältnis zum Gesetz. In Bezug auf dieses Verhältnis, also mein Verhältnis zur Moral oder mein Verhältnis zum Gesetz, gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich dem Gesetz folge und das Gute tue in diesem Sinne. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit, dass ich dieses Gesetz breche und das nicht tue. Wenn ich jetzt dann sage, dass meine Individualität ist eine solche, dass ich das Gesetz notwendigerweise brechen muss, weil ich so genetisch beschaffen bin, dann sind wir in der Situation von Hannibal. Hannibal der Cannibal. Das ist ein interessantes Thema. Gibt es überhaupt eine Individualität, das heißt eine genetische Veranlagung, die uns moral unfähig macht? Wenn wir jetzt diese Frage zunächst einmal ausklammern, dann bleibt vom Diskurs über die Individualität nichts mehr übrig. Ja? Weil ansonsten, insofern ich fähig bin, dem Gesetz zu folgen, folge ich dem Gesetz, und zwar unabhängig davon, was ich dabei fühle, was ich davon denke. Ja? Also die Individualität und die Frage nach der Individualität wird in diesem Zusammenhang zunächst einmal ausgeschaltet. Jetzt fragen wir unter diesem Verhältnis, also unter dieser Perspektive, nach der Pluralität des Angebots. Also sagen, es gibt Britney Spears, es gibt Matrix und es gibt vieles andere mehr. Es ist aber offensichtlich, dass in Bezug auf diese Frage, folge ich dem Gesetz oder folge ich dem Gesetz nicht, gibt es überhaupt keine Differenz zwischen allen diesen Vorbildern. Ja? Weil sie tun es nicht, ja, offensichtlich. Wenn Sokrates unter diesem Aspekt Britney Spears und Matrix und das alles sehen würde, würde er sagen, was sie propagieren, ist Zügellosigkeit, ja, nicht wahr? Abkehr vom Gesetz, der Wunsch, sozusagen, indem man irgendwelche blaue Pille schluckt, ja, wie bei Matrix, sich sozusagen der Kontrolle des Gesetzes zu entschleichen, ja, um sozusagen eine Position der Macht zu bekommen, die mir die Möglichkeit gibt, dem Gesetz zu entfliehen und so weiter und so fort, sozusagen der absolute Verbrecher zu werden und so weiter. Das heißt, unsere Kultur unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der Kultur, von Plato als die homerisch-hesiodische beschrieben worden war. Ja? Wir leben in homerischer Zeit nach wie vor. Ja? Britney Spears und Matrix und alles andere in diesem Sinne ist die Fortschreibung von Homer, also von Iliade, mit anderen oder gleichen Mitteln. Das heißt, es ist eine weitere Erzählung über Götter und Menschen als unterworfene dem Begehren und der Angst. Ja, als zwei Grunderlebnisse oder zwei Grundkräfte innerlich miteinander verbunden. Wir haben also keine Pluralität des Angebots, wir haben nur das eine Angebot und das eine Modell. Und das ist das Modell, das Plato beschreibt. Dieses Modell hat sich nicht geändert. Ja, das ist absolut das Gleiche. Was Plato vorschlägt in einer anderen Kultur, und zwar einer Kultur, in der sozusagen die Menschen und die Götter so beschrieben werden, dass sie nicht zügellos und gesetzlos sind, sondern dem Gesetz folgen. Wir würden so eine Kultur nicht vertragen, weil wir würden sagen, diese Kultur ist nicht wahr, langweilig. Der Punkt ist, dass die Kultur steht unter dem Zeichen des Entertainments. Das heißt, wir müssen unterhalten werden, wenn wir ins Theater gehen und ein Drama oder eine Tragödie, wie etwa von Sophokles oder uns anschauen wollen, oder was das Gleiche ist, wir gehen ins Kino und schauen Matrix an. Ja? Also wir gehen ins Kino mit der gleichen Erwartung und dem gleichen Ziel, wie die Menschen in Athen in eine Tragödie gegangen sind, damit wir gut unterhalten können. Wenn uns dann nur Götter und Menschen gezeigt werden, die dem Gesetz entsprechend handeln, fühlen wir uns nicht gut unterhalten. Ja. Das ist ganz offensichtlich. So ein Mensch, der so einen Film drehen würde, würde kein Geld dafür bekommen. Na, ganz klar. Er würde kein Geld dafür bekommen. Und das ist genau das, was wir im Höllengleichnis immer schon gelernt haben. Ja. Das heißt, wenn ich als Philosoph erkannt habe, was das Gesetz ist, ich habe erkannt, was die Wahrheit ist, und dann will ich einen Film drehen, ausgehend, ja, dann bin ich gekillt. Ja. Ich bin gekillt, weil ich in einer Hölle lebe. Ja, weil das Leben ist Hades und eine Hölle.
Aber dann ist doch eigentlich das Resultat.
Und da gibt es ja nur
ja. Das schließt doch jetzt aber dann wieder die Frage danach aus, was alles gut für die Menschen ist. Das heißt, wenn man erkannt hat, soll man es nicht sagen, weil es einfach nicht gebraucht wird. Ne?
Ja gut, aber zunächst einmal stellt sich die Frage, Sokrates stellt die Frage nicht danach, was ist. Ja, sondern was sein sollte. Ja. Ja. Das heißt, er stellt sich zunächst einmal die Frage danach, wie es sein sollte oder könnte, unter den Bedingungen, die keine Bedingungen der Hölle sind. Unter diesen Bedingungen wäre es möglich, ein Kunstwerk zu schaffen, das die Fähigkeit besäße, das Gute zu verkünden. Das bedeutet allerdings nicht, dass es real möglich ist, weil dazu bekommt man keine Finanzierung. Und das war Plato genauso klar wie auch heute jedem klar ist. Ja? Und es war ihm absolut klar, dass kein griechisches Theater je eine Tragödie sozusagen zur Aufführung bringen wird, weil es einfach kein Zuschauer kriegt, wenn man rechtschaffende Personen da auftreten. Ja? Das ist ganz klar. Das war damals so und das ist immer so geblieben. Es ist kein Unterschied und keine Veränderung des Angebots, es ist absolut das Gleiche. Nun, so wie er es beschreibt, so ist es ja auch heute. Und so ist es ja auch heute, dass man keine Finanzierung für das Gute bekommt. Ja gut. Aber ich wollte ja eine andere Figur zu, nämlich die Figur der Nachahmung und die Figur der Form. Das heißt, wenn ich eine Kultur schaffe, wie auch immer, in welche auch immer Richtung, dann das Verhältnis des Zuschauers zu dieser Natur ist die Nachahmung, und zwar Nachahmung nicht im Sinne, ja, dass er diese oder jene Kleider trägt, auch das ja, ist ja wichtig. Man kann sich aber ganz gut vorstellen, dass man gleichzeitig als Whitney Spears und als Neo aus dem Matrix kleidet, ja, die Kombination ist ja leicht denkbar. Der Punkt ist aber, wie ich moralisch handle. Das heißt, unter welche Voraussetzung ich handle im Leben, so wie ich ein sozusagen welche Weltbild und Lebensbild ich bekomme aus der Kunst, indem ich dann agiere, ja, im moralischen Sinne. Und das ist ganz klar, welche Vorbilder ich bekomme in unserer Kultur. Entsprechend haben wir. Was ist aber, sagt Platon, die Kunst als solche? Die Kunst als solche ist auch Mimesis. Ist ein Nachahmen. Die Kunst ist nichts anderes als Nachahmung der Wirklichkeit. Das heißt, ich erfinde irgendwelche Menschen, ja, oder ich erfinde irgendwelche Figuren und so weiter und so fort, und ich ahme diese Figuren nach. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich male einen Baum, ja, das ist eine mimetische Darstellung eines Baumes, oder ich fotografiere diesen Baum, oder was auch immer. Oder ein Charakter, sei es Gott oder Mensch, und ich ahme diesen Charakter nach. Ja, und das heißt, wir haben in der Kunst eine Sequenz, und das ist das Entscheidende bei der Analyse, eine unendliche Reihe der Nachahmung. Ja, das ist der Nachahmung, der Nachahmung, der Nachahmung, der Nachahmung, der Nachahmung. Das heißt, die Kunst ahmt Menschen nach, so wie sie sind. Die Menschen ahmen die Kunst nach, so wie die Kunst diese Menschen zeigt. Dann weiter, die Kunst ahmt diese Menschen nach, so wie sie sind. Die Menschen ahmen diese Kunst nach und so weiter und so weiter. Wir haben sozusagen eine unendliche, in alle Richtungen sich erstreckende, unendliche Reihe der Nachahmungen. Ja, das ist so, Mimesis ist ja der Grundfigur unserer Existenz, genauso wie die Grundfigur der Kunstproduktion. Ja. Alles, was wir tun, tun wir durch die Mimesis, durch die Nachahmung von irgendetwas. Und zwar immer vermittelt durch die Nachahmung durch die Kunst. Das bedeutet, dass wir so etwas wie ein Bruch in dieser Nachahmung einführen sollen. Die Möglichkeit also für die Kunst sich zu ändern, auf formaler Ebene, nicht auf der inhaltlichen Ebene, das inhaltliche Ebene ist schon klar. Aber diese inhaltliche Ebene hat eine gewisse formale Voraussetzung, rein formale, mediale Voraussetzung. Das ist die Reflexion, sagt Platon, die Figur des Dichters selbst. Das heißt, der Dichter soll sich hinter seinen Nachahmungen zeigen, so wie er ist. Interessanterweise ist diese Forderung zur Thematisierung des Dichters hinter dem Werk oder der Leinwand hinter dem Bild oder des Computers hinter dem Bildschirm oder und so weiter. Eine typische Avantgarde. Die typische Forderung der Avantgarde.
Das ist ein Ansatz, den auch Brecht in seinen...
Ja, wollte ich gerade sagen. Brecht ist einfach ein Zitat aus Platon. Ja, ganz bestimmt. Also alles das, was wir mit Dekonstruktion, ja, mit Verfremdung und so weiter intendieren, ist eben das. Das heißt, es handelt sich um einen Einbruch einer Forderung nach der Ehrlichkeit, nach der Authentizität. Und die Ehrlichkeit und Authentizität werden verstanden als Thematisierung des Trägers, medialen Trägers, menschlichen Trägers des Kunstwerks. Das heißt, der Dichter muss sich zeigen, wie er ist. Greenberg würde sagen, Leinwand muss sich zeigen, wie sie ist, ja, unabhängig von dem Bild und so weiter. Das ist der Punkt, an dem der Avantgarde, also ein utopisches Projekt, sich unmittelbar anschließt an die platonische Kritik der Mimesis. Es ist schlicht und einfach eine historische Tatsache. Die antimimetische Revolution Ende des 19. und 20. Jahrhunderts bezieht sich ganz unmittelbar auf die Kritik der mimetischen Illusion bei Platon und benutzt auch in Details bestimmte Figuren, die er thematisiert, zum Beispiel wie die empfiehlt, um sozusagen diese Bahn, die mimetische Verdoppelung zu brechen, ewig wiederholende Verdoppelung zu brechen, geometrische Figuren zu betrachten, die so sind, wie sie sind. Ja, so wie, und sie sind so, dass ihre Form von ihrem Inhalt oder ihre Mimesis von ihrem Selbst nicht unterscheidet. Das ist das, was meinetwegen Malevich über das schwarze Quadrat sagt. Ja? Das Bild des schwarzen Quadrats unterscheidet sich nicht vom schwarzen Quadrat selbst. Wenn ich zum Beispiel als mit Magritte sagen kann, ce n'est pas la pipe, das heißt, das Bild einer Pfeife ist nicht die Pfeife selbst, so kann ich über das schwarze Quadrat nicht sagen, das Bild des schwarzen Quadrats ist nicht das schwarze Quadrat, das Bild des schwarzen Quadrats ist das schwarze Quadrat. Zumindest auf dieser Ebene und in dieser Richtung, man kann das dann weiter damit spielen und so weiter und so fort, und sagen, das ist vielleicht nicht der Fall ist und so weiter und so fort. Diese Kritik hier kann man das weiterentwickeln. Der Punkt ist aber, dass wir hier mit einem sehr interessanten Programm zu tun haben, bei dem die inhaltliche Forderung in der Kunstgeschichte der Neuzeit meistens abgelehnt worden war oder realisiert worden war unter den Bedingungen der, sagen wir, totalitären Staaten, ja, nicht wahr, wie in der Sowjetunion der Stalinzeit und in der Kunst der Nazizeit. Wo Götter und sozusagen Helden als diejenigen dargestellt worden waren, wie sie sein sollen. Ja, als absolut rechtschaffen. Die heutige Kultur lehnt diese alle auch ab. Ja. Weil sie tendieren dazu, der Makellosigkeit und dem Gesetz als solchen zu misstrauen. Aus diesen und jenen geschichtlichen Erfahrungen. Darüber kann man sich weiter unterhalten. Inwieweit was berechtigt ist und wie man sich damit auseinandersetzen kann. Oder so. Woran jetzt liegt, ist zu zeigen, dass der utopische Initiative der Avantgarde, von der ich einmal hier auch gesprochen habe, direkt ihren Ursprung hat in dieser Schrift von Platon. Auf dieser Stelle wurde auch ständig verwiesen, ja, von früheren Theoretikern. Und eben versucht, durch die Thematisierung des Medium und des Mediumträgers oder des Autors, direkte Thematisierung, oder des Schauspielers, wie bei Brecht und so weiter, die Bahn der Mimesis zu brechen und so etwas wie eine formal verstandene, nicht inhaltlich verstandene, aber formal verstandene Rechtschaffenheit zu ermöglichen. Damit bin ich im Grunde fertig, ja, weil ich das zeigen wollte. Ich möchte nur zusätzlich hinzufügen, dass wir mit interessanten Diskursen in Bezug auf diese Problematik zu tun haben, zum Beispiel von Lacoulabart und einigen anderen, die die Figur vorgeschlagen haben, eine Nachahmung des Ursprünglichen. Das heißt, dass indem ich, sagt Lacoulabart, versuche, das Nicht-Mimetische als Kunst zu verwirklichen, vollziehe ich eine Nachahmung, eine Praxis der sozusagen der Setzung des Gesetzes, die ja aber im Bild selbst nicht stattfindet. Ja. Das heißt, schwarzes Quadrat ist eine Nachahmung eines Zustandes, aber nur ein Bild dieses Zustandes wiederum, ja, nicht dieses Zustand selbst. Ja, so kann man sagen, dass Plato, das ist so dekonstruktive Lektüre, nicht wahr, im Sinne von Derrida, ja, die in dieser Sprache dann formuliert werden kann, dass was Plato letztendlich den Künsten empfiehlt, ist so etwas wie eine Nachahmung des Ursprünglichen. Das sagt aber interessanterweise Plato auch, ja, zwar direkt. Es wird immer als dekonstruktive Kritik letzter Zeit verkündet. Alles, wenn man genau liest, sagt er, es gibt zwei Typen von Mimesis. Ein Mimesis ist Mimesis der Mimesis und ein Mimesis des Nicht-Mimesischen. Also Mimesis der Mimesis ist der klassische Mimesis, also diese unendliche Reihe der Wiederholungen, die die Kunst generell ausmacht. Und Mimesis des Nicht-Mimesischen ist eben diese Veranschaulichung eines Bruchs und einer Zäsur in dieser Kette, die dadurch entsteht, dass ich, statt das Bild zu wiederholen, der Träger dieses Bildes thematisiere. Das heißt, ich thematisiere die Bedingungen, die realen Bedingungen, unter denen dieses Bild als Bild funktioniert. Indem ich aber das tue, schreibe ich dieses Bild in eine gesetzliche Ordnung ein. Denn als Künstler scheint es der Autor frei zu sein, ja, nicht wahr? Im künstlerischen Bereich. Als Bürger eines Staates ist er das aber nicht. Ja, der Künstler, wie jeder andere Mensch, ist bestimmten Bedingungen eines Lebens im Staat unterworfen. In diesem Sinne würde Plato sagen, dass diese ständige Wiederholung der Wiederholung schafft die Illusion eines Künstlers als außerweltlichen Genies, ja? Als jemanden, der sozusagen nur so ein Medium, eine Bildverdoppelung funktioniert oder einen realen Ort im Ganzen zu haben, in der Welt zu haben und in einer Gesellschaft zu haben, die durch ein Gesetz reguliert wird. Das heißt, er gibt sich selbst nicht zu erkennen als jemand, der im Gesetz, unter dem Gesetz und gesetzlich lebt. Ja? Sondern er als so ein freischwebender Geist, ja, der nur die Bilder wiedergibt oder mimetisch verdoppelt. In dem Augenblick, in dem ich aber den Künstler als eine lebendige Person, als diesen konkreten Menschen oder diese Leinwand, ja, als diese konkrete Leinwand, die aufgehängt werden soll, die produziert worden ist und so weiter, unter bestimmten Industrien und sonstige Beziehungen, thematisiere explizit, breche ich diese Illusion und stelle die Kunst unter den Bedingungen der Existenz in einen gesetzlich geregelten Ganzen. Dadurch kann ich dieses Gesetz explizit thematisieren. Das wäre die formale, nicht inhaltliche, formale Voraussetzung für so etwas wie eine rechtschaffende Kunst. Und in der Tat ist die Avantgarde ein solcher Versuch, dieses platonische Programm unter Beziehung der entwickelten Moderne durchzusetzen. Ja, okay, damit sind wir fertig. Und wir haben noch dann etwas Zeit zum Diskutieren nach der Unterbrechung. Ich würde vorschlagen, wir machen Unterbrechung. Ich denke, cool ist nicht das zu tun, sondern darüber zu reden. Oder darüber zu schreiben. Oder das darzustellen, das schon. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber dann ist es auch nicht nur cool, sondern auch empfehlenswert, ja, so etwas wie Marquis de Sade zu schreiben und so weiter, was die Leute können. Die Sache ist nur die, dass wir in eine merkwürdige Lüge leben. Ja? Das heißt, auf der einen Seite wird das Normale angesehen und wenn die Leute sich auch normal verhalten. Das heißt, ich weiß nicht, ihre Bekannten, Verwandten nicht umbringen und so mehr oder weniger verlässlich sind in dieser oder jener praktischen Angelegenheiten. Auf der anderen Seite, aber in der Kunst, gilt es als empfehlenswert, verschiedene Banditen und Auftragsmörder und sonstige Leute als positive Helden darzustellen. Ja? Es ist ein merkwürdiger Widerspruch. Ich glaube, das ist der Widerspruch, der auch für Plato irgendwie interessant war, bemerkenswert. Weil im Grunde, wenn man die heutige Filmproduktion anschaut, ich habe ziemlich viele von Hollywood-Filmen, wie wir alle, gesehen. Da gibt es ab und zu Philosophie-Professoren, die kommen auch vor. Ja. Die sind ohne jede Ausnahme verrückt, B, Heavy Drinker und C, in allen Dingen völlig unzuverlässig und inadäquat. Ja. Und sagen interessanterweise überhaupt nichts Gescheites, Philosophisches oder irgendwie überhaupt Tiefsinniges. Ja. Das geschieht wirklich nie. Ja. Das ist auch immer sehr. Ja. Wenn Sie irgendetwas Tiefes und so erwarten, dann immer nur von einem Kontrollkiller. Ja, also professionelle Mörder, also nicht aus Leidenschaft. Ja. Der ist vielleicht leidenschaftlich, aber nicht tiefsinnig. Ja. Aber die meisten sozusagen tiefer Einsichten über das Leben kriegt man im Film von einem Kontrollkiller. Ja. Und das ist nicht uninteressant zu analysieren, was der Fall ist.
Ich habe die
Frage, die vorher schon angedeutet habe, stellen kann. Und zwar diese Kette von Mimesis, wenn die wirklich sich so selbst so gut erträgt, also sich so, dass die sich so selbst erhält, würde ich jetzt quasi sagen, würde die Physik würde sagen, dass es nicht geht, weil irgendwann ein Rauschen entstehen würde, weil es irgendwie quasi durch dieses ständige Nachahmen eigentlich verlieren muss an Inhalt, an Qualität oder an Umfang.
Ja, das würde auch Plato bejahen, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad. Er würde auch sagen, dass die Gesellschaft die gefangen ist in dieser ständigen Wiederholung. Diese negative Mimesis letztendlich in einem Haus, im Chaos versinkt. Und irgendwann die Bedingungen, die Reflexion selbst untergräbt, sodass sozusagen alle Bände sich auflösen, die es überhaupt ermöglichen, irgendwelche Produktion im Gange zu halten, inklusive auch die Produktion, diese Bildung selbst.
Dieser Zyklus der Mimesis, das Kopieren der Kopie, die kopiert wurde, ist notwendigerweise ja mit Fehlern beim Kopieren behaftet. Mhm. Die Kopie ist nie perfekt. Da kommt das Rauschen rein, das Chaos. Mhm. Und ist das aber doch der Weg, wie Neues entsteht? Dadurch, dass die Kopie nicht perfekt ist, sondern leicht anders. Und nun ausgewählt wird, welche von diesen leicht anderen Kopien der Weiterkopie.
Das Rauschen ist vielleicht noch nicht verstehen.
Entsteht etwas, was vorher nicht da war. Etwas Neues. Was vielleicht besser, stärker ist. Oder schöner, als das, was ursprünglich da war.
Jetzt kann das sein, ja. Dass es so ist, ja. Aber man muss ja zunächst einmal, ich begebe mich in die Rolle von Sokrates, zunächst einmal untersuchen, was sie unter dem Neuen überhaupt verstehen. Ja. Zum Beispiel, es gibt die alte Regel, dass man den Menschen nicht ausrauben soll. Das Neue wäre, ihn auszurauben. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihn auszurauben, es gibt neue Möglichkeiten, also andere Möglichkeiten, ihn auszurauben, die es früher nicht gab. Können wir aber sagen, dass dieses Neue ist das Neue, ist das erstrebenswert ist und dass wir tatsächlich vorangekommen sind, wenn wir neue Möglichkeiten erfinden, unsere Nächsten auszurauben? Zumindest wäre es nicht falsch im moralischen Sinne.
Ich denke, es wäre ein bisschen gemein, es auf das Ausrauben zu beschränken. Wir können ja auch in anderen Bereichen das Neue finden. Vielleicht ein neues Gesetz, was das Ausrauben besser unterbindet. Der Nutzen des Neuen, der zeigt sich erst. Und wenn wir das Neue nicht haben, dann wird er sich nicht zeigen können.
Ja, das Neue, aber in welchem Sinne? Ja? Sehen Sie, das Problem ist, dass Sokrates stellt eine gewisse moralische Frage. Und die Frage ist, gibt es in moralischer Hinsicht überhaupt so etwas wie einen Fortschritt? Und gibt es in moralischer Hinsicht so etwas wie das Neue? Weil das Neue im Sinne einer neuen Vorrichtung oder eines neuen Gesetzes, die Menschen von Raub zu schützen, ist an sich kein Progress. Ja, weil es kein moralischer Progress, vielleicht ein technischer Progress, aber es ist kein moralischer Progress. Die Frage, die durch Sokrates gestellt wird, ist unter anderem die Frage nach der Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit eines moralischen Fortschritts. Und ich denke, dass Sokrates dazu tendiert, Plato auch dazu tendiert, diese Möglichkeit zu verneinen. Das heißt, wir können nicht etwas Besseres ausdenken oder anderes ausdenken im moralischen Sinne. Alle Vorstellungen von einer neuen Moral haben nur zu Unmoral geführt. So etwas wie ein moralischer Fortschritt scheint Widerspruch in sich zu sein.
Wie weit konnte Plato oder Sokrates in die Vergangenheit blicken? Ja. Gab es eine Zeit ohne Moral für sie oder war das, was sie kannten, für sie schon immer ewig gewesen?
Ich glaube schon, ja. Ewig. Ja. Schon ewig.
Das sehen wir heute ja anders.
Würde ich nicht sagen. Inwieweit sehen wir das anders?
Die Wissenschaft, auch die Naturwissenschaft, wenn wir den jetzt widersprechen, man würde sagen, es gab mal eine Zeit, in der es den Menschen nicht gab. Und dementsprechend auch nicht die Moral des Menschen. Das ist so, was der Durchschnitt der Naturwissenschaftler sagen würde.
Ich bin mir nicht wirklich sicher, dass der Wissenschaftler sagen würde. Zum Beispiel, die Wissenschaft besteht doch aus wissenschaftlichen Theorien. Und die wissenschaftlichen Theorien alle sind so aufgebaut, dass zum Beispiel alle Sätze dieser wissenschaftlichen Theorien erstens sinnvolle Sätze sind, das heißt, sie sind grammatikalisch korrekt. Dann unterliegen sie bestimmten logischen Kriterien des Aufbaus. Ja. Das sind zum Beispiel nicht in sich selbst widersprüchlich und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine große Reihe der Regeln, die ewig sind. Sind ewig insofern, dass jede wissenschaftliche Theorie, wie auch immer sie formuliert ist, ob sie neu ist oder alt ist, sich diesen logischen Gesetzen automatisch unterwirft. Und wenn sie das nicht tun, ist sie keine wissenschaftliche Theorie und sie kann sie als solche nicht ausweisen. Das heißt, ich kann eine neue Theorie aufstellen im Sinne, dass ich irgendwie neue Fakten behaupte oder andere Fakten verneine, in diesem Sinne schon. Aber ich kann zum Beispiel keine Theorie als wissenschaftliche formulieren, die zum Beispiel den Satz enthalten würde, dieser Tisch ist gleichzeitig blau, weiß und rot. Weil es sind sich selbst widersprüchliche. Das wäre im Märchen möglich, aber nicht in der wissenschaftlichen Theorie. Dann kann man sagen, dass eine wissenschaftliche Theorie überhaupt zu formulieren, und zwar so zu formulieren, dass es eine wissenschaftliche ist, und das heißt so zu formulieren, dass sie diese Regel unterwirft, ist das Zeichen der Rechtschaffenheit als Wissenschaftler. Der Wissenschaftler ist rechtschaffen, wenn er eine rechtschaffende wissenschaftliche Theorie ist. Das heißt, eine solche, die die ewige Regel der Logik in sich enthält und sich an diese ausrichtet. Ja. Das heißt, diese Forderung selbst, die Ausrichtung selbst ist auch ewig. Ja. Sie ist ewig insofern, dass wir keine wissenschaftliche Theorie denken können, die eine solche Rechtschaffenheit nicht voraussetzen würde. Wenn Sie aber sagen, dass es gab eine Zeit, wo es keine Menschen gab, dann ist diese Aussage keine logische, sondern eine faktische. Das heißt, eine Behauptung, die an sich keine wissenschaftliche ist. Es ist eine Aussage innerhalb einer theoretischen Konstruktion. Und diese Aussage innerhalb dieser theoretischen Konstruktion bekommt ihre Kraft, eine Aussage zu sein überhaupt. Daher, dass diese theoretische Konstruktion eine rechtschaffende ist, das heißt eine solche, die logisch unwidersprüchlich mit wahren wissenschaftlichen Geist und so weiter produziert worden ist. Die Zeit, die Behauptung, dass es die Zeit war, wo es keine Menschen gab, es ist eine Behauptung, es ist eine Behauptung, die wir hier und jetzt machen. Die ist völlig unbegründet. Also,
unbegründet ist sie sicher nicht.
Nein, ist völlig unbegründet.
Ob sie wahr ist oder falsch, das steht aber am anderen Platz.
Nein, sie ist als solche unbegründet. Er hat begründet, dass es Zeiten war, wo es keine Menschen gab, ist als solche unbegründet. Ja? Sie bekommt ihren Grund dadurch, dass man sagt, es gibt so etwas wie eine Geschichte, es gibt so etwas wie ein Universum, es gibt hin und her, es gibt das und jenes. Und dann innerhalb dieses ganzen Gebäudes, das vielleicht stimmt, vielleicht nicht stimmt, ist aber auf jeden Fall in unserer Konstruktion, die wir hier und jetzt praktizieren, kann man diese Aussage treffen, die nach ihrer Wahrheitsgehalt so oder so überprüft werden. Das bedeutet, dass die Rechtschaffenheit ist nicht etwas, was geschichtlich entsteht, sondern die Rechtschaffenheit ist das, was überhaupt ermöglicht erst, so etwas wie eine wissenschaftliche Geschichte zu denken und zu praktizieren. Das heißt, zunächst einmal kommt die Rechtschaffenheit und dann die Geschichte als eine gewisse Konstruktion, die nach der Regel dieser Rechtschaffenheit geschaffen worden ist und nicht umgekehrt.
Und wie kommt man auf diesen Gedanken? Das ist so unmöglich umgekehrt. Denn ich sehe in der Welt gute Gründe dafür, dass es auch umgekehrt sein wird. Dass zuerst die Modelle kommen und die, die funktionieren, bleiben und werden irgendwann, weil sie lange genug geblieben sind, dass sie Generationen überdauern, als ewig angesehen. Weil der Mensch hat nur ein so kleines Fenster, in dem er wahrnehmen kann. Und alles, was davor und dahinter und danach ist, das sieht er nicht. Und so verwechselt er dieses Fenster mit der Ewigkeit.
Ja, das kann schon sein. Aber das Ewige ist nicht das, was der Mensch im Fenster sieht, sondern der Fenster selbst. Das heißt, ewig ist nicht das, was behauptet wird oder verneint wird, und das wir gesehen haben und nicht gesehen haben, das Ewige ist überhaupt die Struktur einer Sprache oder einer Theorie oder Art und Weise, wie sie das darstellen. Ja, das heißt, wenn Sie sagen, nach den Gründen zu fragen, dann ist es schon rechtschaffen. Ja? Das heißt, Sie sagen zum Beispiel nicht, wie ein Contract Killer sagen würde, wie Louis Cattos gesagt hat, oder wie Nietzsche gesagt hat, nur Bedienstete erfragen nach den Gründen. Weil, oder beantworten auch diese Fragen. Ja? Ein Souverän kann nicht gefragt werden nach den Gründen seiner souveränen Entscheidung. Ja? Schon wenn Sie sagen, es gibt Gründe dafür, sind Sie unsouverän. Und sie sind unsouverän im Sinne der Rechtschaffenheit. Das heißt, sie anerkennen das Recht des anderen, sie nach den Gründen ihres Urteils überhaupt zu fragen. Ja? Und diese Anerkennung ist etwas, was ein moralisches Gebot ist. Und dieses moralische Gebot steht vor der Angabe jeder Gründe und bedient diese Abgabe jeder Gründe. Ja? Wenn ich wahrlich souverän bin, also souverän in dem Sinne, wie ich Nietzscheanisch oder sonst wie sein könnte, dann sage ich, frag mich nicht nach den Gründen. Da gibt es ja so eine schöne Geschichte, ich war bei Kleist, glaube ich, sein Ritter sozusagen, das Deutsche Reich gründen wollte, wird gefragt nach den Grenzen und Gründen dieses Reiches. Ja. Und dann nimmt er sein Schwert, schlägt den fragenden Kopf ab und sagt, das ist die Grenze und das ist der Grund. Das ist eine Definition, die auch eine mögliche ist. Aber keine Rechtschaffung im Sinne von Sokrates. Das heißt, wenn wir nach der Moral fragen, wir fragen nicht nach den Inhalten und den Formen unserer Erkenntnis. Ja. Deswegen fragen wir auch nicht nach dem Neuen. Ja. Unsere Erkenntnis hat mit dem Neuen was zu tun, mit der Erkenntnis. Sondern wir fragen uns nach den Bedingungen, soziale, politische, moralische, gesetzliche Bedingungen, unter denen so etwas wie eine Erkenntnis überhaupt zustande kommt. dass die Möglichkeit des Erkenntnisses sozusagen objektiv gegeben war. Ja? Wenn zum Beispiel jeder da ein, glaube ich, chinesischer Imperator hat so einen Test gemacht und jeder, der lesen konnte, sofort lebendig begraben. Ja, das war so eine. Er hat alle Bücher verbrannt und dann die lesen konnten, potenziell schreiben konnten, wurden lebendig begraben. Weil er hat gedacht, dass das Lesen generell die Sitten verdirbt. Weil man vieles aus Falsches schreiben soll und so. Das war eine gewisse Überzeugung. Das war aber eine Aktion, die bestimmte Form der Erkenntnis verunmöglicht, ja, auf die neue Erkenntnis. Also auch wenn sie neue Erkenntnis bekommen, sie bekommen diese Erkenntnis nur, weil es dazu Rahmenbedingungen gibt. Und um diese Rahmenbedingungen geht es. Dass zum Beispiel sie nicht gleich umgebracht werden würden, wenn sie versteht, dass sie lesen können. Das macht die Sache mit der Fortschritt des Neuen so irgendwie problematisch. Gibt es noch andere Fragen?
Kann man heute die Mimesis der Mimesis, also die Abbildung der Abbildung, überhaupt heute noch durchbrechen? Also, dass aber ich das schwarze Quadrat zitiere, bin ich ja auch schon wieder in der Nachahmung. Oder wenn ich den praktischen Verbrennungseffekt nachahme, also bin ich auch schon wieder in der Nachahmung.
Ja.
Also im moralischen Kontext sozusagen.
Ja. Ja, das ist die Frage nach dem Projekt Avantgarde. Das ist die Frage nach dem Projekt. Das heißt, ist es möglich, so etwas wie das Projekt Avantgarde überhaupt zu betreiben? Ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten, ja, die beide unplausibel sind. Aber mir fällt keine andere. Eine Antwort besteht darin, dass man das Projekt Avantgarde nicht weiter betreiben kann, weil dieses Projekt sich eingeschrieben hat in so etwas wie Unterhaltungskultur und Mimesis und so weiter immer schon. Und wenn man auch diese Formen nachahmt, dann ist das aus dem Geist weg. Andere Antwort besteht darin, dass man sagt, sozusagen, es geht nur darum, also so ist es deswegen geworden, dass das Projekt der Avantgarde ein partielles Projekt betrieben wird. Ja? Das heißt, die Avantgarde funktioniert nach wie vor unter der allgemeinen sozialen, politischen und sonstigen Bedingungen, die alles andere als Avantgarde sind. Ja, das sind ja, so wie sie immer waren, ja, das ist sozusagen die Bedingung der Hölle, ja, das ist die Bedingung einer kommerziellen Gesellschaft, in der man die sozusagen die wahre Struktur dieser Gesellschaft nicht manifestiert, strukturell. Also wäre es möglich, so etwas wie das Projekt Avantgarde wieder aufzunehmen unter den Bedingungen einer politischen Avantgarde, ja? Eine solche Avantgarde, die Gesellschaft selbst als Kunstwerk bezeichnet, also Kunstwerk wahrnimmt, Kunstwerk behandelt und die Gesellschaft selbst so umbaut, dass diese Gesellschaft ihre wahren Strukturen offenbart, ja, und durchsichtig macht. Sicherlich hat diese Antwort zu tun mit der klassischen Frage, inwieweit dieser Umbau der Gesellschaft so etwas wie Gewaltanwendung voraussetzt. Ja. Weil wir haben schon gelernt, dass die Erziehung selbst und Überzeugung selbst hilft nicht. Schon Platon hat angesehen, man muss sozusagen Gewalt anwenden. dann wird auch gefragt nach dem Grad und so weiter der Gewaltanwendung. Und vor dieser Perspektive schaut man zurück. Das heißt, wir bleiben in einer Zone, in der wir ständig sozusagen vor zwei Gefahren laufen. Ja. Eine Gefahr ist die Gefahr des Versinkens einer Gesellschaft im moralischen Chaos, wo sozusagen es dermaßen nicht mehr funktioniert, dass es gar nichts mehr funktioniert. Also so wie Plato sagt, um ein guter Räuber zu sein, muss man auch am guten Teil haben, sonst ist man kein guter Räuber, sondern bloß ein Räuber. Ja? Das heißt, auch das Böse funktioniert nicht, weil dieses Böse sozusagen nicht am guten Teil haben kann. Ja? Alles zerfällt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir sozusagen die Angst vor der Utopie. Die Utopie quasi automatisch in unserer Kultur als totalitär und in diesem Sinne als Dystopie markiert ist. Deswegen mache ich hier so ein Seminar über die Utopie, weil der Status der Utopie in unserer Gesellschaft ist ambivalent. Ja, als künstlerisch-ästhetische Perspektive ist sie bejaht, wird sie bejaht. Als eine politisch-gesellschaftliche Perspektive scheint sie unannehmbar zu sein, weil totalitär. Als ästhetische, ohne politisch zu sein, ist sie aber von Anfang an ein Teil eines Geschäftssinns. Ja, so. Also die Lage. Ich versuche diese Lage einfach objektiv zu beschreiben. Ja. Um zu zeigen, ich versuche nicht eine Lösung anzubieten. Ja, das ist ja keine Frage.
Wobei Sie ja sagen, also man kann sich aus der Niedergangsgeschichte der Mimesis befragen, die eben durch die Wissenschaft. Im engeren Sinne, durch den Menschen zum Beispiel an Quadrat, an die Untersuchung der transzentralen Bedingungen.
Aber es ist nicht die Wissenschaft. Die Avantgarde, künstliche Avantgarde ist nicht die Wissenschaft. Künstliche Avantgarde, also indem ich sozusagen Quadrat oder Leinwand zeige, zeige ich nicht etwas, was dann weiter wissenschaftlich untersucht werden kann. Ja. Oder werden soll. Sondern ich zeige etwas, was ist, so wie es ist, ja, ohne weiter zu fragen. Ja, die Wissenschaft ist eine weitere Untersuchung dieser Leinwand als Objekt, ja, zum Beispiel wie diese Leinwand produziert worden ist und so weiter.
Gut, aber man behandelt quasi die Naturgesetze, wenn man sagt die Naturgesetze, als eben ähnlich ewige Bedingungen der Möglichkeit. Das ist nur eine andere Version der Beschreibung eines Mediums, wie zum Beispiel auf das schwarze Quadrat. Und das ist ja dann doch so, und es ist quasi von diesem Naturgesetz, von der Beschreibung des Mediums, eine wiederum Applikation gibt, nämlich in Form von tatsächlich Technik oder so, die sich jedenfalls generiert quasi als Schickung des Ewigen. Ja. Und Sie sagen quasi, das Ewige tritt in Kontakt mit dem Endlichen immer nur im Modus des Guten.
Ja gut, aber das...
Die Ausstellung in diesem Zusammenhang, ja.
Ja gut, aber wir können auch die Technik ständig sehen in sozusagen technischen oder avantgardistischen Sinne. Ja. Wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, dann kaufe ich dieses Auto, um von Punkt A zum Punkt B zu fahren. Ja. Das ist ein Mittel. Als Mittel verbirgt das Auto seine Natur, also seine moralische Dimension. Wenn ich Die Natur ist in diesem Fall nicht das Naturgesetz, sondern die moralische Dimension des Ganzen. Wenn ich zum Beispiel dann die Sache umdrehe und frage mich, warum habe ich das Auto überhaupt gekauft? Ja? Dann kommt die Frage wie McLuhan, ja? Dass der Mensch das Sexorgan des Autos ist. Ja? Also im Grunde funktioniere ich nur als Mittel für das Auto, sich selbst zu vermehren. Wenn ich diese Position wechsle, also wenn ich nicht die Frage stelle, wie benutze ich irgendetwas, sondern die Frage stelle, wie das, was ich benutze, mich benutzt und zu welchem Zweck, dann stelle ich sozusagen die platonische Frage. Also ich stelle die Frage, oder aber was ist schwer, ich stelle die Frage nicht danach, wie ich sozusagen ich instrumentell mit den Dingen umgehe, sondern ich frage nach dem Sein des Dings selbst. Ja. Wenn ich frage nach dem Sein des Dings selbst, dann impliziert das die Frage nach meiner Position in diesem Sein. Und dann sagt der McLuhan, ich bin Sexorgan der Maschine. Ja.
Also das ist natürlich eine falsche Einstellung, die Wissenschaft wegen ihrer Prosperity zu betreiben. Sondern muss sozusagen Wissenschaft für Wissenschaft la-polar oder nicht la-polar, sondern man nach außen hin also sieht es so quasi aus wie la-polar, aber in Wirklichkeit ist es nur die Bewegung der Entfernung von der Welt.
Ja, weil, ja, la-polar nur, ja, aber la-polar in dem Sinne, in dem man sagen kann, dass das Leben generell la-polar ist. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen nicht mehr frage nach den eventuellen Sinneszuschreibungen, ja, so um spätere Sprache des 19. Jahrhunderts zu benutzen, sondern wenn ich sage sozusagen, mein Leben hat keinen Sinn, hat keinen Ursprung, kein Ende, ja, weil ich dieses Leben auch nicht erleben kann, ich kann weder Ende noch Anfang erleben, also ich, dann ist mein Leben la-polar. Ja, das heißt, ich lebe nur, weil ich lebe. Ja. Das heißt, alles, was ich tue, ist noch eine Manifestation des, einer gewissen Art zu, des Lebens, ja, oder Art oder einer Weise des Lebens. Ja, in diesem Sinne bin ich sozusagen von Anfang an nicht wahr, ausgestellt. Ja. Das ist so eine heideggerianische Wende, ja, in der man sagt, dass alles, das ist alles, was in der Physis ist, ja, alles, was existiert, in so etwas wie ein Aufstellungsobjekt und Kurator. Oder mit Kurator, ja, dann wird es theologisch. Ohne Kurator ist es ja dann sozusagen kritisch. Ja. Es ist sozusagen eine Aufstellung von Kurator. Ja. Und Aufstellung von Kurator ist ja la-polar. Aber diese Wende, ja, das heißt, diese Wende vom Mimetischen, also von der Abbildung, ja, dass ich nicht sage, es ist mein Leben und dieses Leben als menschliches Dasein, aufwachsen und so und das Sterben, ja, ist der Abbildung von anderen menschlichen Schicksalen, ja, dass ich wiederhole sozusagen, das, was alle Menschen getan haben, die haben gelebt, ja. Was ich in Romanen geschrieben, gelesen habe und so weiter und so fort. Sondern ich frage mich nach der Beschaffenheit dessen, wie es hinter dieser Wiederholung ist. Ja. Nur diese Frage nach der Beschaffenheit dessen, was hinter dieser Wiederholung ist, ist ja sicherlich verlangt nach einem Betrachter. Also wenn das Leben einer Aufstellung ist, wer ist dann der Besucher, ja, wenn diese Aufstellung, wenn es der Betrachter dieser Aufstellung? Und das macht sicherlich das Denken, das zeigt, dass das Denken von Plato bis Heidegger immer nur und immer noch implizit theologisch ist. Und zwar implizit theologisch nicht in dem Sinne, dass sie denken, dass der Gott das alles geschaffen hat, oder was auch immer. Sondern Der Gott ist in dem Fall der Besucher. Der Besucher der Ausstellung oder der Betrachter.
Und aber bei Platon sind ja auch die Begriffe ewig und unendlich und somit eigentlich göttlich. Und bei Heidegger ist es im Grunde genommen dieses Sein, ja. Oder im Grunde genommen der in dem Humanismus-Aufsatz der Mensch, der in dem Haus der Sprache wohnt. Ja? Also dann auch wieder der Begriff. Im Grunde genommen ist es ja, dass in beiden Fällen die Bedingungen für die Existenz oder für die Sprache oder die Bedingungen des in der Weltseins das sind, auf die sich alles bezieht und die göttlich sind.
Die sind letztendlich göttlich, weil die Frage ist, wer schaut mich an? Ja, andere Menschen ganz bestimmt nicht. Ja.
Aber impliziert ist die Frage, oder ja, wirklich? Also folgt daraus wirklich, dass es irgendwie einen Besucher geben muss? Also es gibt ja genügend Museen und Ausstellungen, die ganz leer sind.
Ohne Besucher. Ja, das ist richtig.
Ja. Ja, und dieser Besucher hat eben dazu einen guten avantgardistischen Geschmack. Der ist mehr pleased mit einer Ausstellung, in der von Menschen, deren Lebensweise ein wissenschaftlich avantgardistische, also nicht naturwissenschaftliche Lebensweise, sondern eine analytische ist, als eine mimetische.
Ja, avantgardistisch, ja. Aber wenn Sie sagen, es gibt keinen Besucher, das heißt, es gibt. Dann würde Heidegger sagen, es ist sozusagen, der Besucher ist das nicht. Ja. Er würde das sagen in dem Sinne, und hätte recht, ja, weil wir zwar keinen Besucher voraussetzen, aber so wird es eine Stelle oder Möglichkeit, ja, oder die Figur, die zwar leer ist, aber durch eine Imagination, unsere Imagination, besetzt werden kann. Ja. Ja, das ist so etwas, ja. Das ist das ist gut als Betrachter, das ist gut als Speer, ja. Das ist gut als jemand, der sozusagen durch das Loch sieht, das Voyeur. Ja. Was sagt er immer wieder auftaucht, und weil er kaum viel andere. Das ist sozusagen der Gott, der schon merkt, ja, wie es aussieht. Er hat es nicht geschaffen, er kann es zur Sprache nicht bringen und so weiter. Aber es gibt eine Möglichkeit einer Umkehrung, eine potenzielle Möglichkeit einer Umkehrung der Sichtweise, wo, wie Lacan sagt, ja, nicht wahr? Ich kann einen Künstler nur dann etwas malen, wenn ich mich schon als Fleck auf, als ein Farbfleck auf einem Bild wahrnehme. Ja. Das heißt, ich setze voraus die Möglichkeit, mich als Farbfleck in einer Landschaft anzusehen, das heißt eine göttliche Möglichkeit. Nur wenn ich diese Möglichkeit voraussetze, kann ich so etwas wie ein Bild mit verschiedenen Bildflecken, die auch Menschen sind, zustande zu bringen.
Und kann sein, dass es sowas ist wie so ein menschlicher Defekt, so wie man auf Déjà-vus hat. Man denkt, man hat schon mal irgendwas gesehen. Und also wenn man so diese Déjà-vus hat, das sind ja so Umschaltungen, glaube ich.
Ja, Déjà-vu ist ja Anamnesis. Ja. Déjà-vu ist das, was Plato zum Prinzip der Erkenntnis macht. Ja. Wenn ich einen diesen Sklaven beschreibt, ja, der ein Dreieck anschaut und bei dieser Anschauung feststellt, dass sozusagen das Pythagoras-Theorem stimmt. Und ja gut, dann woher weiß er das? Ja. Das war eine Erinnerung, wieder Erinnerung an eine nicht existierende Erinnerung. Ja. Das ist eben dieses Déjà-vu-Effekt. Ja. Man sozusagen, man sieht etwas mit Klarheit, als ob man das irgendwie gesehen hat oder irgendwann gesehen hat und dann wieder erkennt. Obwohl man das nicht früher getan hat. Ja, das Prinzip der Erkenntnis bei Platon. Ja. Es geht darum, dass man sozusagen eine Position annimmt, die eine Position ist bei Verlassen dieser Hürde. Ja, das ist das, was Lacan sagt, ein Blick von außen, das mich reflektiert und so weiter und so fort. Das heißt, eine Position eines Betrachters, der fähig ist, das Ganze zu verlassen und das Ganze anzuschauen. Diese Möglichkeit setzt Plato auf systematische Weise voraus. Er sagt nicht, wie man das macht. Er sagt nicht den Weg und er sagt auch nicht, was man sieht. Interessanterweise. Es geht nicht darum, dass er irgendwelche empirische Angaben macht. Wäre es so, wäre er ein Dichter und kein Philosoph. Ja. Sondern er sagt Folgendes. Er sagt, dass für ein Leben unter dem Gesetz, für eine Moral, konstitutiv ist die Vorstellung dessen, dass ich das Ganze als Ganzes sehen kann. Und zwar als Ganzes, das einem Gesetz unterliegt oder das einem Gesetz aufgebaut ist. Wenn ich diese Figur als eine abstrakte philosophische Figur, diese Voraussetzung nicht habe, kann ich dem Gesetz überhaupt nicht folgen. Weil so etwas wie dem Gesetz zu folgen, bedeutet eine Beziehung zum Ganzen. Und eine Beziehung zum Ganzen ist mir empirisch nicht gegeben. Ja, empirisch kann ich nicht, sehe ich Bäume oder ich weiß nicht, das und jenes, ich sehe nur Teile der Welt, ich sehe nicht die Welt im Ganzen. Da ich die Welt im Ganzen nicht sehe, kann ich auch das Gesetz nicht sehen, dass das Ganze regiert, auch nicht das Ganze der Gesellschaft, auch nicht das Ganze der Staats und so weiter, weil ich nur ein Teil davon bin, kenne mit dem anderen umgehen. Und so kann ich ja kein Subjekt einer moralischen Entscheidung sein. Also Subjekt einer moralischen Entscheidung zu sein, dem Gesetz zu folgen und nicht zu folgen und so weiter, setzt etwas voraus, was empirisch nicht gegeben ist.
Aber schreiben Sie das nicht in unser Verdacht wieder in die Welt ein, indem Sie sagen, es ist zwar nicht das Begehren, aber die Angst? Also es gibt sozusagen immer diesen submedialen Verdacht.
Ja, ja. Ja, ja, das mache ich ja sicherlich als unglückliches Produkt der Moderne. Aber ich beschreibe dort keine philosophische Figur im klassischen Sinne, ich übernehme diese philosophische Figur nur. Ich versuche nur zu beschreiben, unter welchen empirischen Bedingungen wir Illusionen bekommen können, dass diese philosophische Figur zu einer empirischen Realität wird. Ja. Und dann wird man enttäuscht und geht weiter, ja, und so weiter, das beschreibe. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht nicht darum, wie man mit dieser Figur arbeitet unter diesem oder jenem Beginn. Ja? Es geht darum, dass Plato hier Folgendes zusammen versucht, dass wir haben grundsätzlich in der empirischen Wirklichkeit nicht genügend Material, um so etwas wie ein, wir haben keinen Überblick. Nicht genügend Material, nicht genügend Überblick, wie so etwas wie eine Gesetzbefolgung oder Gesetznichtbefolgung überhaupt zu denken, um überhaupt ein moralisches Verhältnis zur Welt zu etablieren. Ja, als Ausgangspunkt für irgendwas. Das heißt, dieser Ausgangspunkt ist ein künstlicher. Es ist eine Konstruktion, eine Annahme, ja, von der man allerdings nicht sagen kann, ob sie empirisch realisierbar ist, ob sie reine metaphysische ist, ob sie als transzendente Realität da ist, ob sie eine transzendentale Möglichkeit, die Möglichkeit einer eigenen Migration ist und so weiter und so fort. Zunächst einmal etablierte diese Figur selbst. Ja. Und dann wird er weiter. Jetzt verschwinden. Thank you.